Hopcast,
der Craft Beer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Stefan
und Regine. Ja, hallo. Wir freuen uns, dass wir eine neue Folge vom Hopcast heute aufliegen haben. Und wir haben für unsere Verhältnisse diesmal eine etwas längere Pause gehabt, weil wir ja von Arbeit abgehalten wurden, uns um das Bier zu kümmern. Aber so ist das halt manchmal. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Wir waren in Hannover und haben Kolja von der Mashsee Brauerei getroffen.
Genau. Die eine oder der andere hat sicherlich inzwischen gehört, dass Kolja Giekler und Alexander Herold, die beiden Geschäftsführer vom Mashsee, sich inzwischen getrennt haben. Insofern haben wir uns nur mit Kolja Giekler getroffen und wir haben ihn in seiner Mikrobrauerei in einem Hannoveraner Gewerbegebiet besucht, genauer am Eisenwerk. Und dort entwickelt er die Rezepte für seine Biere und überträgt sie dann später auf die Anlage im bürgerlichen Brauhaus Wiesen bei Aschaffenburg. Der Mann ist ganz spannend. Er hat seine Biere sind seine Babys. Er hat definitiv eine Berufsehre und deshalb hat er zu einer Karriere in einer großen Brauerei auch ganz selbstbewusst Nein gesagt. Der möchte sein eigenes Ding machen, macht er auch. Er braut bevorzugt untergärige Biere. So ein klassisches IPA gibt es bei Mashsee nicht, wohl aber ein India Pale Lager und das ist schon ganz schön special.
Absolut. Und ja, wie immer haben wir auch Biere vor uns stehen, die wir während des Podcasts verkosten. Heute sind es zwei. Wir haben einmal von Mashsee das Captain Blaubeer, ein Baltic Porter. Und wir haben von der Brauerei Riegele ein schönes Sommerbier, ein Amaris 50. Und dazu aber später mehr.
Ich freue mich drauf, genau. Wir werden dann später, gibt es wie immer Termine, die eine kleine Beurteilung dieser Biere. Und insofern überlassen wir jetzt erstmal Kolja das Wort und wir hören uns später.
Ich bin Kolja Giekler, Geschäftsführer der Mashsee Brauerei, Brauer von Beruf. Und wir sind hier heute am Eisenwerk 17 bei uns in Hannover-Würfel. Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen, was wir hier so machen.
Ja, wir sind mit gemischten Erwartungen hergefahren, weil wir auch dachten, was kriegen wir jetzt zu sehen? Kriegen wir jetzt eine Brauerei zu sehen? Weil ihr nennt euch ja Brauerei. Also viele andere sagen ja gleich, wir sind ein Bierlabel, so, aber ihr sagt schon Brauerei, aber gebraut wird hier nicht, zumindest nicht in den großen Mengen.
Genau, also Brauerei schon, weil wir ganz klar für uns den Anspruch und das Ziel haben, eine Brauerei hier mal zu errichten in Hannover, vollwertig, inklusive Abfüllung. Ich bin Brauer und macht das natürlich mit der nötigen Leidenschaft. Mhm. Wir betreiben hier unsere kleine Versuchsanlage. Also alle Biere, die es von uns gibt bisher in den Flaschen oder generell, die wir ganzjährig zur Verfügung haben, sind über diese kleine Anlage hier entwickelt worden. Mhm. Und die läuft und läuft. Also insofern könnten wir uns auch Mikrobrauerei nennen, aber dann müssten wir uns irgendwann umbenennen. Also machen wir es gleich so. ja. Wobei ich es wichtig finde, da mit offenen Karten zu spielen. Mhm. Also wir haben es auf unseren Bieretiketten stehen, dass wir aktuell eben in der Wiesener Brauerei brauen und über keine eigene Brauerei verfügen bisher. Verwerflich finde ich es nicht. Wichtig ist, dass man es offen und ehrlich kommuniziert.
Ja, auf jeden Fall.
Na, es gibt ja eine nicht unwichtige Brauerei namens Mikkeller, die darauf ja nun mal auch ein ganzes Modell gegründet hat, auf dem Gypsy-Dasein.
Ja. Insofern verwerflich. Aber ich sehe hier auch Malz und so, das ist aber auch die Menge, die ihr für eure eigenen Sude hier benutzt, oder?
Genau, ja. Zum Teil ist es auch für unsere Rezepturen, die wir dann in Wiesen brauen, so ein paar englische Spezialmalze, gerade für unsere Porter, die dann auch hier lagern, aber wie man sieht, ist überschaubar. Ist eher und für die kleine Anlage.
Bist du denn im Brauprozess anwesend, wenn die da brauen, ja, oder immer?
Ja.
So?
Okay. Ja. Also das ist mir wichtig, das sind meine Babys und die gibt man halt ungern außer Hand. Also ja, natürlich wissen die dort vor Ort auch, was man tut und wie man Bier braut, aber ja, mir ist es eben wichtig, die Dinge da selbst in die Hand zu nehmen. Also das ist Abfüllung, Brauen, diverse Arbeiten drumherum. Ich bin eigentlich alle 8 bis 10 Tage, würde ich sagen, dort vor Ort.
Das heißt, du hast einen guten Kilometerstand auf deinem Fahrzeug.
Also ich denke mal 40,
wo sind wir da 40, gerade?
40 kommen locker zusammen im Jahr. 40.000.
Und sag mal, wenn du jetzt sagst, ihr habt die hier ausprobiert auf der eurer kleinen Anlage, ist das immer total einfach, die auf die große Anlage zu übertragen?
Ich sag mal, je besser man beide Anlagen kennt, desto einfacher ist es. Ja. Wir haben zwischendurch einmal gewechselt. Wir haben die ersten 1,5 Jahre bei der Rupp Brauerei hier im Umland gebraut, sind dann nach Wiesen gewechselt. Also du hast ein anderes Wasser, du hast eine andere Anlage, die Hopfenausbeute verändert sich, all solche Dinge, die man natürlich vorher nicht genau vorhersagen kann. Das heißt, wir hatten dann schon so eine kleine Änderung mal im Bier drin, aber mit jedem weiteren Sud kommst du dann der Sache näher. Und wie gesagt, je häufiger man auf so eine Anlage gebraut hat, desto eher kennt man ihre Eigenarten und kann die im Vorfeld, wenn man beide Anlagen kennt, eben diese Dinge entsprechend anpassen. Hm. Also 1:1 wird es nie rauskommen, das ist glaube ich klar, schon allein des Wassers wegen. Aber auch die Anlage, es spielt alles eine Rolle. Jede Verrohrung, jeder Bogen hat irgendwo Einfluss auf den geschmacklichen Ausgang des Bieres.
Ja.
Ist tatsächlich so.
Ja, die Sache ist komplexer, als sie aussieht am Ende. Ja. Oder als es in so einem Buch rüberkommt. Du sagtest gerade eben, das sind so deine Babys. Wir sehen ja hier in schönen Kartons verpackt auch deine Babys. Unter anderem das jüngste, glaube ich, Love and Ace. Das
genau.
Sah ich auf eurer Homepage, euer frischester Zuwachs. Ich finde das ganz spannend. Du hättest ja eigentlich auch schon ganz woanders brauen können. Ne? Du hast dich ja ganz bewusst entschieden, wieder eine Stufe kleiner zu gehen und nicht in einem großen Konzern mitzuarbeiten. Weil du so eine Beziehung zu deinem Produkt hast, oder? Erzähl mal.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, ausschlaggebend war für mich, dass ich während meiner Lehrzeit mitbekommen habe, wie die InBev damals noch, also heute AB InBev, Anheuser-Busch, größter Braukonzern der Welt, die Brauerei schließen wollte von hier auf jetzt. Man hat also
Brauerei war das?
Erzähl. Die Wolters, Hofbrauhaus Wolters in Braunschweig.
Wo du gearbeitet hast.
Genau, und auf der Weihnachtsfeier stellte sich dann der Deutschland Human Resources Chef vor die versammelte Mannschaft und sagte übrigens, im nächsten Jahr wird die Brauerei geschlossen. Also man kann sich vorstellen, was da...
Welch sensible Kommunikation.
Was da los war, ohne Vorankündigung. Das war wirklich ein Schlag und... ich musste mir nun in der Rolle des Lehrlings da nicht unbedingt Sorgen machen, aber wenn man gesehen hat, wie das den alten Brauern da ans Herz gegangen ist, war schon hart. Und im Prinzip ist da für mich die Entscheidung spätestens getroffen gewesen, dass ich mich nicht in einem Konzern sehe und keine Nummer in irgendeinem Rad sein will, sondern ich möchte meine eigenen Sachen schaffen und jetzt stehen wir hier. Hat irgendwie geklappt.
Hast du mal in so einem Konzern gearbeitet? Also kannst du das wirklich beurteilen, ob denen so ist, dass du eine Nummer in so einem großen Betrieb bist, ein Rädchen?
Es war ja letztlich zugehörig zur InBev. Also man hat die Konzernstrukturen da schon mitbekommen. Glücklicherweise hat sich die Brauerei dann doch fangen können und man hat so eine Art Manager-Buyout da gemacht. Also die Brauerei gibt es noch und sie ist erfolgreicher denn je. Mhm. Also zeigt eigentlich, dass so ein skrupelloses Vorgehen dieses Großkonzerns ist. Und auch im Anschluss an meine Lehre habe ich dort noch weitergearbeitet als Betriebskontrolleur. Das waren dann plötzlich schon wieder ganz andere Strukturen, weil es zu dem Zeitpunkt dann schon selbstständig war und auch während meiner beruflichen Laufbahn nach dem Studium zum Diplombraumeister bin ich in vielen Betrieben unterwegs gewesen, habe da so Wasser- und Energieoptimierung gemacht. Da sieht man auch die diverseste Unterschiede. Also auch Coca-Cola war zum Beispiel dabei, wo man viele Dinge zwar sieht und auch kommuniziert, aber ob sie am Ende umgesetzt werden, das weiß man halt nicht, weil da so viel Politik drin ist in diesen großen Läden. Mhm. Und bevor da eine Entscheidung getroffen ist, ist die Idee fast schon wieder verworfen. Und
von welchen Dingen sprichst du, wenn du sagst, viele Dinge sieht?
meine Aufgabe war ja da nun jetzt was zu optimieren, also es ging um Wasserverbräuche, Energieverbräuche im Speziellen und zwar so mit einfachen Mitteln, also jetzt nicht zu sagen, wenn ihr euch eine Anlage für 100.000 Euro hier hinstellt, könnt ihr das und das im Gegenzug sparen, sondern einfach mal sich die Prozesse anschauen und bewerten, ob das Ganze so sinnvoll ist, ob es vielleicht irgendwo was gekürzt werden kann bei Reinigung oder auch Wasseraufbereitung. Also man findet da schon viele Dinge und ist häufig erstaunt, um was für Mengen es da geht. Mhm. An Wasser, die einfach weglaufen. Bestes Beispiel, eine Toilettenspülung auf einer Toilette, die intervallmäßig gespült hat. Diese Toilette war aber seit Jahren abgeschlossen. Wir haben ermittelt, dass es 8000 Kubikmeter Wasser im Jahr waren, die eben kontinuierlich da die Toiletten runtergespült wurden. Klingt jetzt banal, aber macht eine Menge aus und kostet eine Menge Geld. 4 Klar. Euro pro Kubikmeter kann man so grob rechnen, bis zu bei 32.000 Euro, die im wahrsten Sinne das Klo runtergespült
werden, ja. Okay, jetzt habe ich einen Eindruck davon, von welchen Dingen du sprichst.
Natürlich war das meiste brauereispezifisch, aber das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich es sehr absurd fand. Mhm.
Wie alt warst du, als du den Schluss getroffen hast, dass das nicht deine Welt ist?
Der Konzern?
Also, oder das Konzern, wie alt du warst? Leben?
Ja.
Genau.
Wann habe ich meine Ausbildung gemacht? Mit 2005. Ja, jetzt müsste man rechnen können. 83, 93. Mit 21 habe ich meine Ausbildung angefangen und mit 22 stand das eigentlich für mich fest. Mhm. Also jeder Brauer, glaube ich, träumt davon, eines Tages was Eigenes zu machen. Das gehört zumindest bei denen, die das mit einer gewissen Leidenschaft betreiben, dazu. In den meisten Fällen wird es nichts. Ich war da dann ein bisschen vehement und habe eben darauf hingearbeitet, dass es so kommt. Ja.
Und war denn schon immer so Craft Beer für dich ein Thema? Also es ist ja auch nicht jeder Brauer träumt ja von der eigenen Craft Beer Brauerei. Also wahrscheinlich gerade noch zu der Zeit, wo du Ausbildung gemacht hast, gab es ja das Wort wahrscheinlich in Deutschland auch nicht mal.
Nee, genau. Ich hatte das, um ehrlich zu sein, auch nicht so richtig auf dem Schirm. Das kam eigentlich erst dann mit oder während der Lehre. Ich habe mich auch im Anschluss bei einigen US-Brauereien beworben, wollte eben vor dem Studium nochmal eine Auslandserfahrung sammeln. In den USA ist es nichts geworden. Nigeria war so ein kurzes Gastspiel, aber auch nicht weiter erwähnenswert. Wenn man sich dann mit Bier beschäftigt, eben beruflich, kommt man oder kam man auch damals schon gar nicht drum herum. So richtig gewachsen ist das tatsächlich dann während des Studiums bei mir in Berlin. Viele internationale Kurse, die dort auch ausgebildet werden, also nicht universitär, sondern so eine Art Crashkurs für Braumeister da angeboten wird. Und so ist man da sehr international eben mit den Leuten in Kontakt gekommen. Die haben ihre Biere aus der Heimat jeweils mitgebracht. Ich bin ja dann auch dort an der VLB, an der Versuchs- und Lehranstalt geblieben nach dem Studium und habe da die Studienbrauerei betreut. Und wir haben dann eben auch mit diesen Kursen IPA-Contests und so weiter veranstaltet. Cool. Also stand schon sehr im Zeichen der Craft-Biere, einfach weil die Leute das auch mit transportiert haben aus ihrer Heimat, ne, und ganz, ganz enttäuscht und überrascht waren, dass man hier eigentlich gar nichts gefunden hat in der Richtung. Und zum Glück ist ja inzwischen ein bisschen Bewegung drin.
Ja, ist immer ganz spannend, dass ganz viele Leute sagen, hey, und ich dachte, ich gehe nach Deutschland und das ist die Biernation. Und dann stand ich da im Supermarkt vor dieser unüberschaubaren Pilzauswahl, die alle gleich schmecken.
Du hast Verzweiflung begangen, dich selber zu brauen.
Ja, genau.
Ja, das sieht man ja tatsächlich sehr häufig. Ne? Und wenn man sich so Geschichten wie Crew Republic oder so anguckt, ist ja bei Tim und, Marco? Ne. Tim und Mario, Gott, oh Gott, ist ja genauso gewesen. Ne? Die haben das in den USA kennengelernt auf ihren Dienstreisen, hier nichts gefunden und haben gesagt, komm, dann machen wir es halt selbst, versuchen es mal. Ne?
Ja.
Und wird nicht wenige geben, die das heute noch so sehen und sagen, vielleicht gerade auch aus ländlichen Regionen, wo kommst du da schon an Craft Beer ran? Ne? Mhm. Entweder über Online-Shops teuer oder gar nicht, und man sieht's, man hört's von allen Ecken und Enden.
Ja.
Wir haben einen Hobbybrauer-Stammtisch hier in Hannover, die sich jetzt zu einem offiziellen Verein auch formiert haben Und da hörst du auch eigentlich alle 2-3 Wochen, dass irgendwelche neuen Leute dazu stoßen.
Super.
Weil so viel Bewegung da drin ist. Ne? Das ist ja auch toll, dass Bier einfach diese Aufmerksamkeit wieder erfährt.
Ne? Ja. Ja, ich glaube, wenn man da erstmal gemerkt hat, was es alles gibt, gibt es da auch kein Zurück mehr. Ne? Dass du dann wirklich denkst, so, hey, das ist ja ein Kosmos, der sich einem auftut.
Ja, also das kann schon sehr stark infizieren, auf jeden Fall. Viele Kunden auch, wir haben ja die ersten 2 Jahre noch das Craft-Bier-Kontor in der Schlägerstraße betrieben, sodass wir da also viel den Austausch mit den Kunden hatten auch. Und wirklich viele, die gesagt haben, ihr habt mich fürs Leben versaut. Ich kann kein Industriebier mehr trinken, schönen Dank auch.
Das Leben war so unkompliziert. Genau.
Aber eigentlich bin ich euch nicht böse drum.
Jetzt gehe ich zum Hannover 96 spielen, bin immer traurig, dass es da nur so schlechtes Bier gibt. Vorher war das Leben so einfach und genügsam.
Gibt es noch eine richtige Brauerei in Hannover, so eine große? Also weil ich hatte mal so grob gelesen, irgendwie Gilde gibt es ja auch so, nicht mehr, wenn ich das richtig sehe, oder irgendwie, wie war das? Du kennst dich da mit Sicherheit ja besser aus.
Ja,
was gab es? Gilde und Herrenhäuser waren so diese 2 großen Industriebiere in Hannover, ne?
Sind es auch noch. Gilde hatte auch zur InBev gehört bis vor 1,5 Jahren. Ist nun auch in der Hand eines anderen Konzerns, würde ich sagen, aber die ganze Entwicklung da tut dem Standort, also der Brauerei, auf jeden Fall gut.
Mhm.
Auch die Herrenhäuser ist übernommen worden vor einigen Jahren von der Wittinger Brauerei oder einem Inhaber der Wittinger Brauerei. Es geht auch bergauf seitdem, also definitiv war nicht mehr sehr viel Identität der Hannoveraner mit ihrem Bier vorhanden hier in Hannover. Das wächst wieder.
Ja.
Definitiv. Was haben wir noch? Gasthausbrauereien. 2.
Ja, wir haben doch so ein Kollektiv entdeckt, Nordstadt Braut Nordstadt oder Braut, sowas.
Genau.
Wie ist das? Die lassen auch irgendwo brauen im Zweifel, ne?
Das ist eine Genossenschaftsbrauerei
mit,
glaube ich, inzwischen über 500 Mitgliedern. Also eine recht coole Community, die da so sich gefunden hat. Und das ist jetzt in der Entwicklung alles. Ich weiß gar nicht, wie lange sie es schon machen, ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, gibt es das Bier, das erste, und man sieht es immer häufiger und freue mich.
Ja, die machen auf jeden Fall ordentlich Social-Media-Arbeit, die sind dann so saufen statt laufen und so bei Marathon so am Start.
Da musste ich auch lachen.
Ja, die hatte ich auch angeschrieben, aber die haben sich nicht gemeldet. Da haben wir dann auch gedacht, okay, das wird irgendwo im Kollektiv versackt sein, so die Mail, und da haben wir uns jetzt dann auch nicht weiter drum gekümmert. Aber die nächste Craft-Brauerei ist in Springe oder sowas, hatte ich geguckt. Kann das dann noch da die Ecke so...
Robins aus Eldachsen heißt der Ort. Robert und Jens, die machen das im Keller des einen und haben sich da echt ein cooles Setup zusammengestellt. Inzwischen machen das auch schon sehr lange. Ich glaube, seit 2007 gibt es die beiden schon. Mhm. Craft Beer war natürlich nicht von Anfang an ein Thema, aber die machen echt tolle Biere, die beiden. Und jede Brauerei, die eigentlich dazukommt, freut uns insofern, weil es für alle ein Gewinn ist. Also es geht ja um Vielfalt dabei und keiner will jetzt für sich hier 100% Marktanteil anstreben. Das ist nicht das, worum es bei Craft Beer geht. Also insofern darf ruhig noch mehr Drehungen reinkommen. Wir hoffen sogar darauf, dass mehr passiert, damit einfach auch vielleicht Hannover eines Tages mal als entsprechend kreative Bierstadt angesehen wird. Hm. Also sowas, was man bei euch in Hamburg sieht oder in Berlin eben, darf gerne Hannover sich eine Scheibe von abschneiden.
Bist du Hannoveraner?
Nein.
Aber du kommst aus der Gegend, der Sprache nach zu urteilen.
Ja, ich komme aus dem Raum Gifhorn. Das ist also zwischen Braunschweig und Hannover.
Ja.
Und bin hier zugezogen nach...
Deswegen war der Weg dann nach Braunschweig natürlich auch nicht weit zur Ausbildung.
Genau. Ja. Die Entfernung ist etwa gleich. Hannover ist ein bisschen weiter, aber ich kenne die Stadt seit meiner Jugend oder auch Kinderzeit. Und für mich war es daher keine Frage, ob das der richtige Schritt hierhin ist oder nicht, sondern ich habe mich gefreut, aus Berlin dann nach 6 Jahren wieder ein bisschen näher Richtung Heimat zu kommen. Und fühle mich wohl hier. Hannover ist schöner als sein Ruf.
Bist du wegen der Brauerei, also wegen Maschsee, nach Hannover gezogen? Ja. Okay. Der Beginn von Maschsee oder Meschsee?
Meschsee.
Meschsee, Verzeihung.
Gerne Meschsee, aber gerne. Maschsee geht auch in Ordnung.
Die meisten, ich kenne, sagen Maschsee. Ja. Aber gut, Meschsee. Heute lernen wir es dazu. Leute, Meschsee. Meschsees Beginn ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher, weil du hast es ja mit Alexander Herold gemacht. Und ihr kanntet euch ja eigentlich gar nicht, oder? Ihr habt euch in Berlin kennengelernt und irgendwie funkte es ja anscheinend.
Genau.
Aber das muss ja eine schräge Zusammenarbeit gewesen sein am Anfang, wenn man sich erst so kennenlernt und dann arbeitet man schon zusammen und beide gründen ja, da geht es ja irgendwie auch um was.
Ja.
Oder also seid ihr beide so faktisch strategisch, dass das von Anfang an
funktioniert? Es war natürlich ein Stück weit, dass sich beide die Frage gestellt haben, ne? Will man da jetzt so reinstürzen sich oder wäre es nicht besser, man würde das mit jemandem machen, den man lange kennt, aber nein, wir haben uns von Anfang an gut verstanden, haben gemerkt, dass der eine das kann, was der andere gesucht hat.
Alexander kann BWL und Zahlen und du kannst brauen.
Vertrieb hat er auch noch gemacht und ja, ich der Brauer, genau. Ja.
Ich habe mich ein bisschen auf den Termin gefreut, weil euer Trainingslager war ja irgendwie mein Einstieg in diese gesamte Geschichte.
Tatsächlich?
Ich habe lange in Kiel gewohnt und ja. Da gab es einen Craft-Bier-Laden, den haben wir auch schon besucht für eine Folge. Und er hat damals Meschsee angepriesen, sagte hier, das ist super für den Einstieg, immer gerne beim Tasting am Anfang genommen, was ja auch stimmt. Das ist ja nicht sehr edgy, aber total gut, finde ich. Und das fand ich super. Und das war so der Start. Und ich kenne viele, denen es auch so ging, weil ihr ja ganz am Anfang dieser Bewegung wart. Ja. Und nach dem Prototyp kam da ja außer euch nicht so viel Neues in dieser Liga. Also insofern habe ich mich echt gefreut.
Ja, und es war auch genau das, was wir eigentlich erreichen wollten, ne? Ein Bier zu machen, was schon aufzeigt, es geht anders, es geht deutlich intensiver vom Geschmack her, aber nicht zu weit vom Normalen weg.
Ja, ungewöhnlich eigentlich, ne? Auch mit einem Lager einzusteigen und nicht mit so, also mit einem untergärigen Bier ist ja dann doch für so neue Kraftbiermarke ja fast ungewöhnlich.
Ja, also für mich war irgendwie wichtig, so die Einflüsse zu kombinieren. Mhm. Also einmal die Entwicklung so im Kraftbierbereich, aber auch dadurch nicht die deutschen Bierstile oder das deutsche Brauwesen zu vernachlässigen, ne? Das haben wir bis heute durchgezogen. Das ist alles untergärig, was wir brauen und ja, bezeichnen uns eben so als Lagerbrauer und Plan ist schon auch in die Obergärigkeit hier und da mal reinzuschielen, aber insgesamt
eher schüchtern? Schüchternes Schielen?
Nö, auch nicht schüchtern. Also ich glaube auch, dass wir da gute Sachen machen können, aber es ist einfach eine Überzeugung, dass man sagt, hey, man kann auch mit untergärigen Hefen eben diverse Bierstile hinkriegen. Zumindest jetzt diese Top-Seller im Craft-Bereich, wenn man IPA guckt, ich glaube über 60% Marktanteil im Bereich der Craft-Biere. Ja, warum nicht ein IPL, in der Pale Lager? Man braut es genau so. Unser Triple 20 ist ja so ein Bier, was in die Richtung zielt. Man macht eigentlich die Dinge gleich wie bei einem IPA auch, nur dass man mit einer anderen Hefe arbeitet und da entsprechend technologisch, also mit Temperaturen und so weiter, dran denken muss und entsprechend eine Hefe auswählen, die auch in der Lage ist, diese hohen Alkoholgehalte gut zu vergären. Und ja, ist für mich eher spannender als das 1000. IPA in den Markt zu werfen.
Ich habe gelesen, zum Beispiel bei Love and Ace habt ihr so ein japanisches Hefeteilchen genommen, oder?
Der Hopfen ist es.
Entschuldigung.
Die Hefe ist eine Lagerhefe, also eine untergärige. Der Hopfen ist ursprünglich japanisch, die Sorte Sorachi Ace. Das ist also ein sehr, sehr eigener Hopfen, der bei mir die Erinnerung an Kokos definitiv hervorbringt. Es gibt auch Leute, die sagen, Dill wäre das, was sie schmecken. Also insofern auch ein recht spannender Hopfen und diese Note, wenn wir jetzt mal beim Kokos bleiben, ist halt einzigartig. Es gibt keine Hopfensorte, die in diese Richtung geht. Und insofern finde ich den super spannend. Wir haben ja mal das Schoko damals gebraut. Das war ein ja, so ein bernsteinfarbenes Bier, würde ich sagen, dunkler Bernstein. Eben auch schon mit diesem Sriracha Ace Hopfen und Kakaobohnen. Mhm. Die Kombination passt sehr gut. Das Bier dürfen wir aktuell leider nicht mehr brauen, weil wir in Aschaffenburg oder bei Aschaffenburg in Wiesen in der bayerischen Landesgrenze sind. Und da sind solche Spielchen wie mit extra Zutaten nicht erlaubt generell. Mhm. In allen anderen Bundesländern schon, in Bayern natürlich nicht, wie das so ist. Und ja, ich hatte aber diesen Hopfen vertraglich mir gesichert und der zählt zu den teuersten tatsächlich am Markt. Und irgendwas musste mit diesem Hopfen passieren. Und da ich ihn so sehr schätze, dachte ich, Mensch, wir versuchen es mal in einem Schwarzbier. Bisher habe ich ihn immer nur in hellen Bieren, also von Brooklyn zum Beispiel, wenn man das Sriracha Ace kennt, ist so eine Champagnerflasche. Auch ein sehr tolles Bier. Aber wie gesagt, immer nur im hellen Bier gesehen und geschmeckt. Und habe dann hier mal eine kleine Versuchsreihe gestartet und war begeistert. Und somit war das Love and Ace geboren.
Das ist immer schön, wahrscheinlich, wenn man sein eigenes Produkt testet und von sich selber sagen kann, mein Bier begeistert mich.
Kommt nicht allzu oft vor.
Ist das so?
In dem Fall schon. Und ja, umso schöner sind dann...
Himmel, habe ich das gut gemacht.
Nee, also das würde ich jetzt nicht als Selbstbeweihräucherung oder so darstellen, sondern nee, man freut sich einfach, dass da sowas Schönes dann bei rausgekommen ist, ja, was einen so,
halt auch, oder?
Was einen so glücklich macht.
Ja, so ein, ich liebe es, wenn mein Plan oder wenn ein Plan funktioniert.
Ja, es ist ein Experiment, ist ja auch toll.
Ganz genau.
Eine gute Nase.
Ja. Wo seid ihr denn vom Ausstoß her mittlerweile?
Im letzten Jahr haben wir 1100 irgendwas Hektoliter gemacht, ist also noch nicht die Welt, aber man kommt schon über die Runden damit. Natürlich soll es weitergehen, das ist gar keine Frage. Aber das ist momentan, glaube ich, eine Größe, in der sich viele befinden.
Ja.
Ja, einige wenige, die da deutlich drüber hinausschießen, aber
da ist ja auch so ein bisschen die magische Grenze zum eigene Brauerei haben ja eigentlich immer, ne? Glaube ich, so ein bisschen, wo man sagt, so ab der Größenordnung lohnt es sich dann ja doch, ja, die eigene Brauerei zu haben. Ne?
Also wir haben das für uns ein bisschen höher angesetzt, weil wir ein bisschen ambitionierter an die eigene Anlage wollen. Mhm. Dass wir gesagt haben, wir wollen diese Größenordnung Gasthausbrauerei, 10 Hektoliter Anlage am liebsten überspringen, weil man mit dieser Anlage sehr schnell auch an seine Grenzen kommt. Also sollten entsprechende Sprünge da sein, dann hat man die Anlage vielleicht seit 3, 4, 5 Jahren im Betrieb und sie ist noch nicht mal bezahlt und man merkt dann schon, ui, jetzt wäre es eigentlich Zeit für die nächste Größe. Deshalb würde ich bei uns sagen, 2.000, 2.500 Hektoliter sollte man erreichen und dann eben entsprechend mit einer etwas größeren und vor allem längerfristig gedachten Anlage sich dann diesen Traum der eigenen Anlage zu verwirklichen.
Und ist so vom Plan her für welchen Zeitlauf ungefähr gedacht, wenn ihr das plant?
Ich glaube, dass wir seit 2 Jahren sagen, in 2 Jahren. Das steht auch immer noch gerade so. Ja, hat einfach damit zu tun, dass die Entwicklung auch nicht so rasant ist, wie man vielleicht so nach dem ersten oder den ersten 1, 2 Jahren gedacht hätte. Liegt auch daran, dass der Markt ja noch total frisch ist, viele neue Brauereien dazukommen und der Markt gar nicht in dem Tempo wächst, als dass jetzt jeder, der mit ins Spiel kommt, da freudestrahlend durch die Gegend hüpfen würde. Also es ist schon, wird schon zu einer Aufgabe, tatsächlich sein Wachstum weiter zu haben. Also es kommt nicht von alleine und ja, insofern haben wir uns entschlossen, einfach auch zu sagen, wir übertreiben es nicht von der Geschwindigkeit her. Wachstum kostet auch Geld. Da kann man natürlich nachhelfen, indem man frisches Geld in die Hand nimmt. Aber die Frage ist, will man das oder wartet man jetzt erstmal noch ein, zwei Jahre und guckt, wie die Entwicklung bei einem gesunden Wachstum ist, ohne eben zusätzliches Geld in die Hand nehmen zu müssen, und bewertet die Sache dann entsprechend neu.
Darauf würde ich gleich tatsächlich näher eingehen wollen. Und ich würde hier dieses Quiz einschieben wollen. Weil das er Ahnung hat, wissen wir jetzt, ja? Du darfst dir drei Fragen aussuchen. Zieh mal drei Karten. Auf diesen Karten sind verschiedene Fragen zum Thema Bier. Und du darfst jetzt drei ziehen.
Die hast du schon?
Ja, die habe ich.
Dann nehmen wir die untere.
Jawohl.
Und das sieht gut aus.
Genau. Das ist super. Vielen Dank.
Also bisher hat das immer gut geklappt.
Machst du das öfter Bierquiz?
Na, ab und zu hatte ich schon mal eine Frage gestellt bekommen.
Also Frage 1. In welchem Jahrhundert wird Hopfen als Brauzusatz erstmals schriftlich erwähnt?
Gibt es Antwortmöglichkeiten?
A. Im 9. Jahrhundert. B. Im 11. Jahrhundert. C. Im 13. Jahrhundert.
Wann war die gute Hildegarde von Bingen? 13. würde ich tippen.
Erstmals erwähnt wird der Hopfen als Brauzusatz im Jahre 1079. Okay. Die älteste archäologischen Funde von Braustellen, in denen Hopfen verwendet wurde, stammen aus einer Wikingersiedlung in Dänemark aus dem 9. Jahrhundert. Seit dem 8. Jahrhundert wurde der Hopfen als Heilpflanze in Klostergärten angebaut, wo man früher seine antiseptische Kraft erkannt hat. Ab dem 11. Jahrhundert wurde der Hopfen dann für die Bierproduktion kultiviert.
Okay, was dazugehört.
Nächste Frage. Wofür stehen die Namen Saftbrew, Saftlager und Saftale?
Hefen, Hefetypen.
Yeah.
Fermentes.
Alle drei sind Namen für Brauhefen.
Mhm. Sehr gut.
Jawohl. Was versteht man unter einer Maurerkanne?
Das wird eine Steini-Flasche sein. Diese kleinen Drittelliter dickbauchigen Flaschen, die Korrekt. Etwas kürzer sind, aber breiter.
Auch Maurerpulle oder Maurerbombe genannt. Die umgangssprachliche Bezeichnung für eine gedrungene Bierflaschenform mit 333 Milliliter Inhalt. Mhm. Die offizielle Bezeichnung lautet übrigens Steini-Form oder Stubbi.
Ja.
Sehr gut.
Nicht schlecht. Die ist deshalb so, weil die nicht umkippt auf dem Bau. Wenn du die irgendwo auf der Bohle liegen hast und läufst da rum, die ist also deutlich stabiler durch ihren breiten Flaschenboden. Daher wahrscheinlich diese Bezeichnung Maurerkanne.
Naja, ich meine, von großen, zum Beispiel norddeutschen Brauereien, nennt man ja auch noch gerne so.
Gibt es denn irgendwie so einen Sechserträger Herrenhäuser oder so, hat der auch irgendeinen Namen? Ist das auch irgendwas, gelbe Handtasche? Nee, sowas, das ist in Dortmund oder irgendwo, ne?
Ja, nee, also ich glaube nicht. Ich erinnere mich an den Conti, das waren hervorragende Zeiten früher. Da gab es einen Zehnerträger, das war auch ähnlich wie diese Steini-Flasche, allerdings Einwegglas. Bevor wir dieses Einwegpfand bekommen haben, gab es ja noch pfandfreie Glasflaschen. Das war immer die optimale Abendration. So in der Jugend. Der wird schmerzlich vermisst. Hat auch niemand wieder aufgelegt in der Form.
Schon mal mit dem Gedanken gespielt.
Ja, ist von der Verpackung her ein bisschen.
Ja, aber man hat sowieso ja als Craftbrauer, da haben wir auch vorher nie drüber nachgedacht, aber dieses Pfandsystem macht es einem ja in Deutschland nicht unbedingt leicht, ne? Weil ich meine, ihr wollt die Flaschen ja auch gar nicht zurückhaben eigentlich, so, also ihr jetzt so als kleinere Brauerei.
Ja, im besten Fall nicht, weil man sich eine Menge Transportkosten spart. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Neuglas in der Regel, haben zwar auch unsere Rückläufer, wird aber unter 5% liegen. Momentan, glaube ich, müsste das aber insofern gut funktionieren, weil wir einen eher schrumpfenden Flaschenpool momentan haben, da die ganzen Großbrauereien, die also auch auf diese Standard Longneck Drittliterflasche gesetzt haben, mit ihren eigenen Reliefflaschen anfangen. Die haben sich eigentlich mal verpflichtet, dieses Pfandsystem oder diesen Flaschenpool konstant zu halten, indem sie 2% ihres Jahresabfüllvolumens in Neuglas verpacken. Also 98% über mindestens. Ne? 98% über Rücklauf und 2% über Neuglas, damit eben dieser Pool nicht schrumpft, was ja durch Glasbruch und was auch immer passiert. Diese 2% fehlen jetzt natürlich im Flaschenpool. dafür gibt es eben uns Kleine, die die teuren Flaschen kaufen und den Pool damit künstlich am Leben halten. Also irgendwie geht's auf, aber ist schon richtig. Logistisch ist das nicht unbedingt gut und vor allem ist diese ganze Thematik Pfand durch diese nicht mehr einheitlichen Flaschen, durch diese eigenen Flaschen der Großbrauereien aus meiner Sicht völlig in Frage gestellt, ob das noch sinnvoll ist. Also was da für ein Sortieraufwand im Hintergrund versteht, es werden die Flaschen zusammengewürfelt in den Getränkemärkten, dann kommen sie in irgendwelche Sortierzentren, von da aus werden sie wieder verteilt, also was so eine Flasche 4 Kilometer macht, auf dem Weg zurück in die Brauerei, ich möchte es gar nicht wissen. Ich kenne jetzt auch keine Arbeiten darüber, aber ja, ich denke mal, Fürs und Widers oder Pros und Kontras findet man für alles, ne? So auch bei dem Pfandsystem. Ob das tatsächlich für die Umwelt so viel erträglicher ist, ich weiß es nicht.
Ja, man sagt ja, dieses Einweg-Pfand, also mit den Plastikflaschen, dass das letztendlich ja das Glasflaschensystem in Deutschland kaputt gemacht hat. Also insofern ist es ja fast da in die andere Richtung gegangen, ne?
Ja, also was natürlich ein Vorteil definitiv ist und was man damals ja versucht hat, mit diesen 25-Cent-Pfand zu erreichen, ist, dass die Leute es nicht mehr überall in die Büsche schmeißen. Ja. Also ich erinnere mich selber früher, wie viel man Scherben auf irgendwelchen Waldwegen gesehen hat oder auch eben die Dosen. Das ist natürlich tatsächlich dadurch eingedämmt worden, weil nicht jeder auf 25 Cent verzichten will. Insofern ist das schon gut, keine Frage. Aber ob eben dieses Mehrweg-Glassystem weiterhin aufrechterhalten werden kann, das müssen wir in den nächsten Jahren sehen. Momentan sieht es eben gut aus, aber sollten die kleinen Brauereien irgendwann auch mal sagen, wir können es nicht machen, wir müssen auch mit Leergut arbeiten, weil es einfach günstiger ist, dann fehlt tatsächlich irgendwo die Quelle für dieses neue Glas. Und man kann es ja dann niemandem aufzwängen.
Auch eine spannende Geschichte für die nächsten Jahre. Und bei euch immer in 2-Jahres-Rhythmus gedacht, in den nächsten 2 Jahren wird das und das passieren. Ihr habt angefangen mit dem Gedanken, dass es immer gut ist, einen eigenen Laden zu haben, euer Kontor damals. Einfach, weil man A, natürlich den Austausch hat und das Feedback der Leute, die da kaufen. Und B, habt ihr, glaube ich, gedacht, ihr habt einfach die größte Marge, wenn ihr am meisten euer Bier selber verkauft. So, dann habt ihr selber den Gewinn. Das hat sich ja nicht so richtig ausgezahlt, wie ich gelesen habe. Ihr habt eure Strategie ja jetzt geändert. Merkt ihr, dass es die richtige Idee war, diese Idee des Craft Beer Ladens und Kontors fallen zu lassen und sich neu zu fokussieren?
Es war von Beginn an eigentlich die richtige Entscheidung, aus diesen Gründen, dass man die ganze Marge irgendwo mitnehmen konnte, gerade am Anfang, wenn man nicht viel macht. Und wir haben uns ja von vornherein zu 100% da reingestürzt. Also wir haben keinem Job mehr nachgegangen. Und,
was übrigens sehr mutig war, by the way, muss man sagen.
Ja, man muss überzeugt sein.
Gleich beide.
Von dem, was man vorhat. Und wir hatten natürlich den Vorteil, dadurch greifbar zu sein. Wir haben viel Kontakt zu den Kunden gehabt und ich glaube, das zahlt sich jetzt auch langfristig noch aus, dass wir da wirklich viele, viele tolle Leute kennengelernt haben, die uns auch hervorragend unterstützt haben, die dann hier und da auch mal in die Läden gegangen sind und gesagt haben, ja, warum gibt es denn das Meschsee-Bier hier nicht? Was für ein Bier? Ja, Meschsee. Kennt ihr die nicht? Und so sind dann eben auch ruckzuck andere Märkte und Getränkehändler auf uns aufmerksam geworden, was letztlich auch dazu geführt hat, dass wir relativ schnell hier uns in Hannover zumindest breit machen konnten mit den Bieren und darüber hinaus dann eben auch überregional die Nachfrage gewachsen ist. Also es war schon die richtige Entscheidung, finde ich, diesen Laden zu machen, wobei wir uns relativ früh eigentlich der Sache bewusst waren, dass wir irgendwann, wenn es gut läuft mit der eigenen Marke, den eigenen Bieren, dass man dann sich entscheiden muss. Und für uns war eben dann die Entscheidung, uns komplett davon zu trennen, um nicht mehr gedanklich da mit involviert zu sein. Es wurde einfach zu viel. Es waren auch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Zum einen Bier produzieren, Aufbau der eigenen Marke gegenüber Verkaufen von Bier anderer Brauereien. Also wir haben mit zwei Mann das Ganze ja gemacht und gemerkt, hey, es geht so viel Zeit drauf, Biere auch von anderen Brauereien zu verkaufen. Uns fehlt aber im Umkehrschluss völlig die Zeit für die eigene Marke, ist doch irgendwie bekloppt. Also war für uns dann der Schritt wichtig und richtig. Wir haben das gut weggesteckt. Also,
seit wann genau ist der Verkauf für die Bühne? Einmal für die Hörer.
Wir sind wieder bei 2 Jahren. an diesem Freitag wird 2-Jähriges gefeiert. Ja. Also 2-Jähriges unter der neuen Führung im Craft Beer Kontor. Und letztlich ist es für alle ein Gewinn. Also es gibt weiterhin den Laden, die Kunden freuen sich. Janina, die das weitermacht, macht einen hervorragenden Job, ist Biersommelier inzwischen und hat da das Angebot auch entsprechend erweitert. Trotzdem ist der Laden nach wie vor unzertrennlich mit Meschsee verknüpft, auch bei den Leuten. Also es ist toll, toll zu sehen und macht echt Spaß, auch nach wie vor sich da blicken zu lassen und eben an seiner alten Wirkungsstätte mal das ein oder andere Bier zu trinken. Insofern würde ich sagen, in dem Fall alles richtig gemacht.
Wir haben jüngst die Jungs von Lillebräu besucht, die jetzt ja auch gerade eine Brauerei auf die Beine stellen, die aber einen ganz bewussten lokalen Faktor haben. Die sagen so, wir safen erstmal Kiel, das ist unsere Stadt, wir sind das neue Kieler Bier. Und so weit über diese Region hinaus denken die gar nicht so. Also wie sieht's bei euch aus? Ich habe das Gefühl, ihr wollt schon raus in die Welt.
Wir haben mit dem Namen ja hier auch klar einen Bezug zu Hannover hergestellt. Ne? Und zwar auch klar, dass der Hannoveraner nicht Meschsee, sondern Maschsee sagen wird, ist klar.
Verdammt.
Allerdings durch das fehlende C ist es ein Fantasiename und wir konnten es in irgendeiner Form schützen. Also ist ja auch schon mal gut gelaufen. Ich würde sagen, überregional, das ist eigentlich passiert irgendwie. Also wir haben es nicht groß forciert und machen das auch aktuell nicht. Also wir haben Großhändler, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch tolle Arbeit leisten und uns entsprechend auch in Läden reinbringen. Und ich glaube, dass unser Vorteil einfach ist, dass wir die gut trinkbaren Biere haben und nicht irgendwo nach höherem in Form von 8, 9, 10% Alkohol momentan streben. Das soll natürlich alles noch passieren.
Es juckt dir ein bisschen in den Finger, ne?
Es juckt tatsächlich. ist allerdings momentan in der Konstellation ein bisschen schwierig. Also insofern sagen wir es mal so, unsere Aufmerksamkeit gilt schon mehr hier der Region Hannover. Und überregional, wie gesagt, passiert oder ist bisher vieles einfach passiert. Wo wir natürlich sehr, sehr froh und glücklich drüber sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir danach streben, möglichst weit uns in kürzester Zeit zu verbreiten.
Ihr gebt dem Ganzen ja auch Zeit, sagtest du.
Genau. Und eure Biere, also ihr habt so von der Linie her, ihr habt also das Trainingslager und das Beverly Pils. Das sind so die eure zwei ständigen und ihr habt noch diese Baltic Porter Geschichten, da gibt es diverse unterschiedliche und die sind auch teilweise saisonal, ne? Oder wie ist das?
Wir haben Trainingslager Beverly Pils, richtig. Das sind auch die stärksten Biere natürlich, weil sie die hohe Trinkbarkeit haben. Ja. Dann haben wir das Triple 20. Das ist eben so ein untergärige IPA, also IPL-Version mit 6,8% Alkohol. Das geht dann schon ein bisschen weiter. Wir haben 3 Porter inzwischen, die allerdings aktuell ganzjährig verfügbar sind. Wir haben halt mit dem Hafensänger mal angefangen und ich habe dann festgestellt, dass diese milde Hopfenbittere, die dieser Porter hat, einfach eigentlich ja hervorragend auch mit Kalthopfung funktionieren könnte. Was ich bei Black IPAs nicht mag, ist, dass sie sehr häufig sehr übertüncht sind. Man hat also die Röstmalz bittere oder Röstaromatik der dunklen Malze plus dann dem Versuch, dem Ganzen noch die Hopfenkeule oben drauf zu setzen, finde ich häufig too much und spricht mir nicht so an. Und beim Hafensänger hatte ich das Gefühl, hey, eigentlich stopft niemand einen Porter kalt, warum machen wir das nicht mal? Und so war eben Captain Blaubeer dann geboren als Idee und das ist alles der Hafensänger im Grunde, nur dass wir dann während der Reifung des Bieres aufteilen und entsprechend einige oder Teilmengen dann eben nochmal mit Kalthopfung versehen. Ja. Captain Blaubeer ist eben der Hallertauer Komet und beim Love and Ace der Sriracha Ace.
Und ihr habt eine Kollaboration mit Buddleship.
Genau. Ja, da ist uns irgendwann mal eines Nachtens die Sicherung durchgebrannt, wollte ich gerade sagen. Nee, so schlimm war es nicht, aber wir hatten die Idee, einfach ein etwas kräftigeres Pilz zu brauen und das Ganze dann so als Imperial Pilz in Umlauf zu bringen. Als wir uns dann gefragt haben, wie soll das Kind denn heißen, blieb eigentlich nur Moonshine, weil wir das in einer Nacht von Sonntag zu Montag gebraut haben. Ich glaube, wir standen bis morgens um 5 an den Kesseln, weil hier und da das eine Problemchen aufgetaucht ist und wir erst relativ spät angefangen haben und haben uns gedacht, Mensch, wenn uns jetzt hier einer sieht am Sonntagnacht oder Montagmorgen, der muss ja auch denken, das geht ab wie bei den Brennern, den Schwarzbrennern, und so war dann der Name Moonshine geboren. Ah, ja. Und ja, das Bier kommt auch super an und wir verstehen uns entsprechend toll, dass wir eigentlich immer wieder Lust drauf haben und das jetzt auch schon seit 2 Jahren machen.
Simon hat ja gerade seine Orlam-Bar aufgemacht. Wie ist es mit euch? Plant ihr auch sowas wie einen Schankraum oder Bar oder ähnliches?
Haben wir tatsächlich schon mal fast getan hier in Hannover.
Vor 2 Jahren?
Nicht ganz, vor einem Jahr. Gab eine tolle kleine Location, die lange leer stand und wir haben da auch einen Mietvertrag schon unterschrieben etc. Das Ganze aber allerdings daran geknüpft, dass wir entsprechend die Schankgenehmigung bekommen und es ist dann leider an der Sitzplatzanzahl gescheitert. Wir hätten, glaube ich, nur 10 Stühle oder so dort aufstellen dürfen, weil sonst ein behindertengerechtes WC nötig geworden wäre, was da einfach nicht machbar war. Und somit sind wir da so ein bisschen an der Bürokratie gescheitert und haben es seither zumindest mal beiseite geschoben. Auch denkbar, dass man da nochmal nachfasst.
Es ist ja ein guter Weg, um seinen Weg in die Gastro zu finden. Habt ihr hier in Hannover keine Probleme, irgendwo in den Pubs und Bars am Hahn zu landen?
Wir sind in einigen. Dürfte auf jeden Fall mehr sein, aber die Gastro-Szene ist halt schwierig in Deutschland. Wir haben dieses Konstrukt mit den Bierlieferverträgen und viele Brauereien kaufen sich eben so die Exklusivität am Hahn und ja, auch nicht jeder Gastronom hat Lust darauf, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt Gastronomien, die sich dafür eignen und es gibt die sich eben absolut nicht dafür eignen. Und ich würde sagen, die Überzahl sind die sich nicht dafür eignen, weil das ganze Konzept dahinter nicht passt. Wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, es macht keinen Sinn, groß aktiv an die Gastronomen heranzutreten und zu sagen, hier sind wir, hier sind unsere Produkte, jetzt musst du mal, wenn der sich dafür an sich nicht interessiert und auch nicht erklären kann, warum das jetzt 1 Euro teurer ist, die Flasche oder ein Glas, als eben die bekannten Marken, dann ist das erfolglos. Dann läuft das da 1-2 Monate, dann merkt er, eigentlich habe ich nichts verkauft und wird es auch nicht wieder bestellen. Also man muss schon an Leute geraten oder eben auch auf deren Zuruf so ein bisschen vertrauen, dass sich die Leute melden, die diese Konzepte eben einfach angedacht haben. Dann geht das Ganze.
Das kann ich mir vorstellen. Der Mensch, der es verkauft da hinter der Theke, der muss natürlich diese Story auch irgendwie abrufen können und erzählen können. Ja. Tatsächlich. Ne? Du hast ja auch am Anfang gesagt, das fand ich ganz interessant, nicht jeder auf diesem Markt läuft freudestrahlend gerade rum. So, eigentlich hörst du über, ja, geil und es wächst und cool, 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 cool. Aber das war so eine der wenigen kritischen Stimmen, die ich mal hier gehört habe.
Sondern ja. Also ich will nichts schlecht reden, um Gottes Willen. Es geht ja trotzdem bergauf, aber ich halte eben genau diesen Punkt Gastronomien, dass wir da so eine besondere Situation haben, die tatsächlich auch einzigartig ist auf der Welt in Deutschland mit diesen Bierlieferverträgen, dass das das Ganze so ein bisschen hemmt. Mhm. Also wenn man in die anderen Länder guckt, wo das Thema eben schon bedeutend weiter ist, da kommt halt viel durch die Pub- oder Gastroszene. Dadurch entsteht Nachfrage im Handel. Bei uns ist es genau umgekehrt. Eigentlich geht es über den Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Und der Bedarf entsteht dann vielleicht in den Gastronomien eines Tages. Noch sind wir da nicht. Mhm. Also dass es spürbar wird, dass mehr und mehr Gastronomen sich der Sache annehmen. Allmählich passiert da was. Aber ich finde es insofern suboptimal, dass die Biere eben anonym im Einzelhandel stehen. Würde das Ganze über die Gastroszene mehr kommen, könnten die Biere viel besser erklärt werden und vielleicht auch eine gewisse Verbundenheit zu solchen Geschmäckern aufgebaut werden. Was nicht geht, wenn es im Handel eben dasteht und nicht erklärt wird. Und das sehe ich einfach so ein bisschen als kritisch und deshalb ist hier die Entwicklung eben langsamer, als sie sein könnte. Aber das sollte jetzt nicht heißen, dass ich hier irgendwas verteufel. Nee, um
Gottes Willen. Man muss einen langen Atem haben, möchtest du sagen.
Ja.
Und eine Strategie wahrscheinlich.
Genau.
Wo liegen wir bei deinen Bieren preislich?
Es hängt so ein bisschen davon ab, wo man sie denn erwirbt. Also wir haben hier in Hannover, da wir direkt beliefern, viele, viele Kunden und Märkte, geht es bei 1,99 brutto VK los für Trainingslager und Beverly Pilz und Hafensänger und die anderen drei, also die stärkeren, beziehungsweise vier sind es ja, nee, drei, Triple 20, Love and Ace und Captain Blaubeer müssten bei 2,30 Euro, glaube ich, liegen. Kommt man weiter weg und es sind Zwischenhändler mit involviert, wird klar das Ganze ein bisschen teurer. Geht wahrscheinlich bis 3 Euro, denke ich, die Flasche.
Und damit der Verbraucher bereit ist, da, sag ich mal, sein Geld zu investieren, braucht er eigentlich auch eine emotionale Wertschätzung dieses Produkts, ne?
Genau.
Am Ende des Tages geht es dann in diesem Weg.
Also das ist unerlässlich, klar, aber die Entwicklung ist ja da und das ist das Schöne, dass eben der Konsument durchaus bereit ist, dieses Geld auszugeben, weil er weiß oder verstanden hat, dass man natürlich in so einem kleinen Maßstab nicht kostengünstig produzieren kann wie ein Riesenbetrieb und ihm das auch entsprechend wichtig ist, eben nicht diese Konzerne noch weiter zu füttern, sondern zu sagen, hey, ich überlege mir schon genau, wem ich mein Geld, sagen wir mal, in die Hand drücke. Und deshalb hat Craft Beer eben auch so viel mit Authentizität zu tun.
Noch eine Frage. Wie kommt man auf den Namen Hafensänger in Hannover? Ah. Seien wir doch immer ehrlich. Das ist doch Quatsch.
Wie kommen wir auf die anderen Namen? Das ist alles Quatsch. ich finde, man sollte sich nicht zu ernst nehmen und ich glaube, bei allem, was wir machen, schwingt immer so ein bisschen Selbstironie auch mit und wir haben ja so ein bisschen geflaxt auf dem Rückenetikett, dass es so schwarz ist wie die Tiefen des Hannöverschen Maschsees. Ich glaube, 2 Meter hat er an der tiefsten Stelle. das muss man alles nicht so ernst nehmen. Ist wahrscheinlich eher auf diese Geschichte, dass der Porter eben für die Hafenarbeiter mal gedacht war, als nahrhaftes Getränk zurückzuführen. Mhm. Wie gesagt, es soll eher zum Lächeln anregen als zum kritischen Auseinandernehmen.
Gut, ich höre auf, diese Namen zu analysieren. Letzte Frage.
Genau, was wäre, wir haben mal eine Abschlussfrage. Wenn du die klassische einsame Insel-Frage, du wirst auf eine einsame Insel verschlagen und darfst ein Bier mitnehmen und davon so viel, wie du magst, also für die nächsten Jahre sozusagen. Welches wäre so das Bier, wo du sagen würdest, das ist das, was ich die nächsten Jahre trinken möchte, wenn es kein anderes gibt?
Die Frage ist einfach nicht eindeutig zu beantworten. Also wenn ich jetzt aus unserer Palette hier wählen sollte, würde ich, glaube ich, aktuell tatsächlich das Moonshine wählen, weil ich gerade in so einer Phase bin, wo ich das besonders mag. Ja.
Und wenn du so hast du ein Lieblingsbier, wo man sagen würde, so das ist mein Lieblingsbier, also wo man tatsächlich so, was weiß ich, im Craftbierladen steht und denkt, so heute habe ich richtig was geschafft, heute gönne ich mir was, dann kaufe ich mir mal eins, so. Gibt's das bei dir?
Günther Tammes hatte so ein schönes 18, schlag mich tot, 57 Burton Ale oder so, was er ja nun nicht mehr macht, weil er die Bierzauberei nicht mehr betreibt. Mhm. Das war ein Bier, wo ich gerne mal wieder was von trinken würde, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man weiß, dass es nicht mehr gibt. auf jeden Fall ein großartiges Bier. Vermisse ich ein bisschen. Oh ja. Also Günther, falls du das hörst und hast noch eine Flasche irgendwo, ich nehme eine.
Sehr schön.
Der Kolja von Meschsee. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, der steht echt hundertprozentig hinter seinen Bieren und hinter seiner Mission und dieser Idee von Bier. Und was vielleicht im ersten Moment so ein bisschen abgeklärt wirkt und sehr bodenständig, da merkt man schnell im Gespräch, der ist einfach unglaublich verbindlich, unglaublich höflich, sehr, sehr nett, hat wahnsinnig viel Ahnung und einen ganz feinen, leisen Humor. Hat mir total gut gefallen.
Ja, das war wirklich ein sehr schönes Gespräch und was wir natürlich, gibt es dann ja auch mal ein Bier in einer Brauerei dann danach und was wir immer wieder feststellen bei unseren Brauereibesichtigungen, so ein Bier, was man direkt frisch aus dem Kühlraum kriegt, ist einfach so ein anderes Erlebnis, als wenn man das dann einige Wochen später irgendwo kauft. Deswegen auch wieder mal unsere Empfehlung, geht in die Brauereien, wenn die einen Schankraum haben, probiert das Bier da und oder es gibt ja auch einige Brauereien, die einen Direktverkauf machen. Es ist einfach vom Aromatischen her ist es ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man es halt irgendwie kriegt und es ist ein paar Wochen alt. Immer wieder beeindruckend. Wir haben danach ein Trainingslager getrunken. Das war wirklich ganz toll.
War es tatsächlich. Er hat uns dann natürlich auch Biere mitgegeben, unter anderem das, was vor uns steht, der Captain Blaubeer. Geiles Bier. Ist ein Baltic Porter, kalt gehopft. Schaum, ein ganz dunkel, feiner Schaum, die Farbe dunkelbraun, also kein tiefschwarzes. Vom Geruch her ein bisschen malzig, leichte Zitrusnote kommt da in die Nase. Also vom Geschmack her würde ich sagen, es ist erstmal vollmundig, also Porter vollmundig, ganz klassisch. Und malzig, tatsächlich diese Röstaromen kommen durch. Und im Abgang schlägt dann doch noch diese Blaubeere zu.
Mhm. Ja.
Geiler Stoff.
Ja, und wir haben ja auch noch das Amaris 50 von Riegele. Das ist tatsächlich auch, finde ich, ein sehr schönes Sommerbier, auch vielleicht gerade passend zur beginnenden Fußball-WM. Und ja, da hatten wir erstmal so vom Geruch her ein bisschen ja Zitronenlimonade. Ich musste auch so ein bisschen an Almdudler denken. Und es ist ein recht schlankes Bier, wenn man es dann im Mund hat. Irgendwie so auch so, ich finde, mit so leichten Zitronen-Limonade-Aromen und dann aber auch mit einem ja doch recht bleibenden hopfenbitteren Abgang, ne?
Ja, kann man so sagen.
Ja,
ich würde dir zustimmen.
Ja, hat uns sehr gut gefallen und auch, wie man heute ja immer so schön sagt, eine hohe Drinkability, hat 5% Alkohol. Davon kann man auch beim Fußballspiel gucken mal eins mehr trinken.
Ach, Fußball, da ist wieder das Thema gerade. Fußball haben wir in den Terminen, die jetzt folgen, tatsächlich nicht. Da gibt es so viele Möglichkeiten, überall derzeit live zu schauen. Da haben wir uns jetzt nicht so drauf gestürzt. Wir haben speziell, weil wir ja nun mal in Hannover waren, Hannoveraner-Termine für euch rausgesucht. Also bevorzugt Hannoveraner-Thema und bis in Hamburg kommt da auch hinzu. Wir starten am 22. Juni Omnipollo Bier Slush Fest im Craft Beer Kontor in der Schlägerstraße 17 in Hannover. Am 24. Juni ist Midsommer, das ist die kürzeste Nacht des Jahres und da drehen die die Schweden ja mal gerne durch, tanzen mit Elfen und pflücken irgendwie magische Blumen, whatever, sie drehen halt richtig durch. Und das Craft Beer Kontor verlegt den Midsommar ein bisschen vor und feiert bereits am 22. Juni mit den Bieren der schwedischen Brauerei Omnipollo. Klingt ganz lustig, wenn man in Hannover ist. Sollte man das, denke ich, mitnehmen. Am 23. Juni Swing Ahoy Lindy Goes Landgang. Die Landgang-Brauerei im Bärenweg 12 in Hamburg lädt zum Swing-Tanz ein mit der New Swing Generation Hamburg Band. Da wird dann kräftig durchgetanzt und dazu gibt es natürlich beste Landgang-Biere. Am 30. Juni findet das erste Cottbusser Brauereifest im Laboratorium statt. Das Laboratorium in der Karl-Liebknecht-Straße 102 in Cottbus war ja auch in unserem ersten Podcast zu Gast und war ein total netter Typ, gutes Bier und gutes Bier, gute Leute. Was soll man sagen, wie wird da wohl das erste Brauereifest bei denen?
Super.
Also insofern Hinder, wenn ihr in der Nähe von Cottbus seid. 6. bis 7. Juli, das vierte Craftbeer-Festival in Düsseldorf. Wir haben eine gute Freundin in Düsseldorf und insofern kommt Düsseldorf auch immer mal wieder vor in unseren Termin. Das Ganze findet statt in der Mitsubishi Electric Halle Siegburger Straße 15 in Düsseldorf. Da gibt es über 80 Craftbeer-Sorten, Foodtrucks und Live-Musik zum ersten Mal. Tada, also das ganze Programm. 6. Juli, Harndrang featuring Hans Kraft und Co. im Craftbeer-Kontor in der Schlägerstraße 17 in Hannover. Ja, Besuch aus Aschaffenburg, Hans Kraft und Co. kommt und bringt bestimmt auch das ein oder andere leckere Bier mit. Und
wir haben noch einen Neiper von denen im Kühlschrank, da freue ich mich schon drauf.
Ah, das sieht so wunderbar trüb aus, wenn man da irgendwie reinguckt, da freuen wir uns beide drauf. Das waren die Termine. Und was haben wir noch?
Thema Newsletter,
genau. Abonniert den, der spammt euch nicht zu. Der kommt einmal im Monat und bringt immer frische Biernews. Klar, auch von uns, was haben wir vor, aber eben auch Infos aus der Szene, kleine Interviews und auch kleine leckere Specials, sowas wie Gewinnspiele und Co. Sind da immer mit dabei. Also geht auf unsere Seite www.hopcast.de mit 2h. Da findet ihr den Newsletter, ganz einfach abonnieren und einfach mal testen, wenn es nicht gefällt, führt der Weg da auch immer wieder raus. Da könnt ihr ganz, ganz, ganz einfach auch rausklicken und dann seid ihr nicht mehr dabei. Wäre aber schade, wie gesagt, lohnt sich. Und jetzt bin ich durch. Hast du noch was zu sagen?
Ja, wir haben ja heute Freitag, den 15. Juni, an dem wir das hier aufnehmen. Und wer es vielleicht heute noch hören sollte, die Bunthausbrauerei macht an ihrem Schankraum in Wilhelmsburg ein Brauereifest, wo sie von, ich glaube, 10 verschiedenen Hamburger Brauereien Biere am Hahn haben. Da fahren wir heute Abend hin, freuen uns schon drauf. Das wird bestimmt super. Ansonsten sagen wir Tschüss und bis bald.
Ahoi.